wirklich was zu lösen, wo der Kunde ein Problem mit hat, dann der Erste auf dem Markt sein, der so eine Innovation anbietet und dann total den Fokus auf den Kanälen, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist, und das ist im Hauptkontext Social Media. Und dann hat sich von da aus tatsächlich, das ist so ein bisschen wie Word of Mouth, über Influencer, wir haben wahnsinnig viel PR bekommen von Deutschland bis nach Japan, Fernsehen, Social Media rauf und runter, und ja, so ging es dann tatsächlich weiter.
Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zum Facebook Marketing Talk, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Umfrage zum Ende letzten Jahres hattet ihr euch vermehrt Erfolgsgeschichten von kleineren Unternehmen und Gründergeist gewünscht. Und ich bin super happy, heute eine echte Power-Gästin für euch gewonnen zu haben. Jenny Baum-Minkus verfolgt bereits seit 2018 die ambitionierte Mission, mit Nagellack die Beauty-Industrie zu revolutionieren, und zwar mit nachhaltigen, veganen Nagellacken. Das Besondere an der Marke Gitti Conscious Beauty ist aber sicher der Community-Gedanke dahinter. Ein TV-Auftritt in die Höhle der Löwen brachte zwar nicht den erhofften Investment-Deal mit sich, dafür aber viel Reichweite und den Aufbau einer großen, aktiven Community. Und Jenny beschreibt das so: Gitti kommt aus der Power der Community, und sie hat schon von Anfang an ihre Instagram-Followerin mit auf die Reise genommen und viele wertvolle Tipps bekommen und so die Produkte eigentlich als eine Art Co-Kreation von ihr und ihren Followerinnen entwickelt. Die Zahlen sprechen für sich, denn die veganen Nagellacke auf Wasserbasis waren bereits eine Woche nach Eröffnung des Online-Shops ausverkauft und Gitti hatte damit mehr als 300.000 Euro umgesetzt. Ich werde Jenny heute ganz gezielt nach dieser Community-Kraft fragen, wie sie diese aufgebaut hat und in die Produktentwicklung einbettet und welche Tipps zum Community-Management sie hat. Aus Marketing-Sicht interessiert es mich natürlich auch, wie sie es geschafft hat, sich mit einem Produkt durchzusetzen, das schon so großflächig und vor allem von den vielen großen Beauty-Brands dieser Welt angeboten wird. Und natürlich möchte ich gerade mit Jenny auch über Mut, Gründergeist und Women Leadership sprechen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Facebook Marketing Talk mit Jenny Baum-Minkus. Jenny, wunderbar, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr und ja, klasse, dass du die Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Genau, und ich hätte es im Intro schon auch gesagt, dass du bei der Höhle der Löwen warst und ja gesagt, das brachte zwar nicht den erhofften Investment-Deal mit sich. Du hättest mich ja vorab informieren müssen. Da sitzt ja auch ein Juroren-Freund von mir, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, der Georg Kofler. Aber erzähl mal, was ist da passiert?
Ja, wow. Boah, die Zeit ist so krass verflogen. Das war ja letztes Jahr im Ende August kam die Ausstrahlung. Mhm. Und tatsächlich stimmt es nicht hundertprozentig, wie du es gerade geschildert hast. Ja, und zwar, ich war mega aufgeregt, durfte vor den Löwen pitchen und das allererste Mal in der Geschichte von der Höhle der Löwen, ich glaube, das sind 7 Staffeln gewesen, haben tatsächlich alle Löwen gesagt, sie wollen investieren. Und ich weiß nicht, ob du die schon hast, mal so einen Ausschnitt davon anzuschauen. Also ich glaube, ich war auf alles vorbereitet, aber nicht auf das. Also wer mich kennt, weiß, dass wenn ich aufgeregt bin, bekomme ich ziemlich rote Wangen. Man sieht so, wie mir die Röte ins Gesicht geschossen kam. Und das war natürlich totaler Wahnsinn, weil damit hätte ich niemals gerechnet. Und ich glaube, auch im Studio war auf einmal so komplette Totenstille. Super. Ich habe mich dann tatsächlich in der Sendung für einen Deal mit Judith und mit Dagmar entschieden. Und ja, du kennst das natürlich, wenn du auch nah an jemandem aus der Höhle der Löwe mit dran bist. Danach steigt man ja noch mal ein bisschen tiefer in die Verhandlungen ein, wie das ja grundsätzlich ist mit allen Investoren, an die man auf einer Reise kennenlernt. Und tatsächlich haben wir uns nachgang aus unterschiedlichen Gründen dann entschieden, die Reise nicht weiter zusammenzugehen. Ich habe aber wahnsinnig viel von den beiden gelernt und bin auch froh, dass ich die beiden auch heute immer noch jederzeit kontaktieren dürfte. Also was total toll ist. Und wir haben dann kurz im Nachgang der Ausstrahlung tatsächlich aber einen neuen Finanzierungs- oder Investitionspartner gefunden, der die große Vision von Gitti, die Beauty-Industrie wirklich zu revolutionieren, mit vollkommen unterstützt.
Jenny, finde ich eine ganz krasse und starke Story. Und ja, klasse, dass ihr da so viel Begeisterung auslösen konntet. Klar, natürlich, wenn man dann in die wirklichen Investitionsgespräche geht, kann es immer noch irgendwie Dissent geben. Aber völlig fein. Aber lass uns einen Schritt zurück machen, weil du hast so viel Energie und jetzt sind wir schon mitten so drin im Thema. Lass mal mit Gitti der Idee und Mission und Vision beginnen, die dich halt in die Höhle der Löwen geführt hat und auch dahin natürlich, wo du heute bist. Und da sind ja ganz, ganz viele spannende Themen aus einer unternehmerischen Sicht, aber auch aus einer Marketing-Sicht und auch aus einer Leadership-Sicht. Ne? Was ich halt ganz spannend finde, ist, du hast General Management und internationales Marketing studiert und hast dann auch einmal so Großkonzernluft geschnuppert, was Corporate ja bei Henkel, Coca-Cola, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Und recht klassisch so eine Karriere aufgebaut, bis du dann 2017 gekündigt hast, ohne direkt zu wissen, wonach es danach eigentlich hingeht.
Ja, also wie du schon gesagt hast, total klassische, in Anführungsstrichen, Konzernkarriere. Ich hatte wirklich, also auch gerade bei Coca-Cola, die Chance, irgendwie Position in Deutschland, im Ausland, bei der Konzernzentrale in Atlanta, also ganz viele tolle unterschiedliche Sachen gesehen und habe dann zuletzt Women in Leadership Programme paneuropäisch für 13 europäische Länder verantwortet. Und tatsächlich war es ein Sonntag. Ich hatte schon irgendwie es gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Wir hatten in unserem damaligen Wohnung im Wohnzimmer einen riesengroßen Teppich. Habe angefangen, mich auf diesem Teppich hin und her zu rollen. Ich irgendwann gesagt habe, zu meinem Mann, irgendwas stimmt nicht mit mir. Bin dann irgendwie so eine Krabbe auf dem Rücken liegen geblieben und habe zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich kündige meinen Job. Und der so ein bisschen so aus allen Wolken gefallen, weil ich habe jetzt nicht vorher gesagt, ich bin unzufrieden in meinem Job oder irgendwas stimmt nicht, aber was ich bin ein totaler Bauchmensch und ich bin jemand, der brütet so ein bisschen was aus. Also ich merke das und auf einmal kommt das dann aber wie so ein Plop raus und dann bin ich aber auch jemand, der sehr schnell Entscheidungen trifft. Ich bin dann aufgesprungen, bin dann irgendwie zum Sideboard gelaufen, habe meinen Vertrag rausgesucht, habe ich gesagt, okay, wenn ich morgen kündige, dann bin ich nächstes Jahr im Frühjahr raus. Okay, mache ich, habe meine Mutter angerufen, habe gesagt, du Mama, ich kündige übrigens meinen Job. Und alle in meinem Umfeld haben einfach nur gedacht, ich spinne. Freunde, Familie, die so, was machst du und was ist dein Plan? Und ich so, ich habe keinen. Ich weiß nur, ich muss diese Tür zumachen und ich bin ein ganz starker Verfechter davon, dass man im Leben eine Tür zumachen muss, bevor die nächste aufgehen kann. Hab das also gemacht. Alle dachten, ich spinne total. Ich war nur so, okay, mal schauen, was als nächstes kommt. Und tatsächlich, das war ein knapper Monat später, war ich in Berlin beim Abendessen und wieder alle so irgendwie, ja, Jenny spinnt, was hast denn du da vor? Aber jemand bei dem Abendessen hat mich dann am Tisch, hat mir die Frage gestellt, was ich denn jetzt machen würde, wenn ich keine Angst hätte.
Und sehr schön.
Ja, und ich saß da, schon ein paar Gläser Wein getrunken. Ne? So das Erste, was in meinen Kopf geschossen kam, war tatsächlich damals, und jetzt falle ich vom Stuhl, Glitzernagellack. Und ich sitze an diesem Tisch. Wir reden auch gerade über so gesellschaftspolitische Themen. Und ich denke mir so, wo kommt denn dieser Gedanke her? Also Nummer A, bin ich kein heimlicher Fan von Glitzernagellack? Oder ich wusste nicht, aber es war ungelogen der allererste Gedanke, den ich hatte. Mir war das natürlich mega peinlich. Habe ich gedacht, ja, coole Frage. Irgendwie muss ich drüber nachdenken. Und dann bin ich in der Nacht mit meinem Mann nach Hause, konnte nicht schlafen, habe um 4 Uhr nachts meinen Rechner geschnappt, mich in die Küche gesetzt und das allererste Mal in meinem Leben zu Nagellack recherchiert. Und das war im Januar 2018. Und um ehrlich zu sein, das fühlt sich an, als wäre ich seitdem vom Blitz getroffen. Also ich habe super schnell herausgefunden, wie viele schädliche bzw. giftige Inhaltsstoffe in traditionellem Nagellack noch enthalten sein können, krebserregend, sich auf den Hormonhaushalt auswirkend, Inhalte oder Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, gerade für die Pigmente. Und habe gedacht, das kann doch überhaupt gar nicht sein. Ich habe mich schon wahrgenommen als jemand, der schon einen immer bewussteren Lebensstil hat, also mir immer mehr darauf achtet, was kaufe ich ein, wo kaufe ich ein, was nehme ich zu mir, aber von Nagellack hatte ich noch nie gehört. Und long story short, dann habe ich versucht, ein Produkt zu finden, was meinen Bedürfnissen gerecht wird. Es gab keins und habe mich dann auf die Mission gemacht, selber eins zu entwickeln.
Das ist ja eine abgefahrene Geschichte, aber der Purpose kam quasi über die Recherche hinweg, also spontane Idee, Impuls über diese Beantwortung der Frage, das war dir erstmal peinlich, du fängst an zu recherchieren und merkst halt, ey, da gibt's ja ganz viele Sachen, die einfach in Schräglage sind, nicht nachhaltig sind, zu keinem bewussten Konsum führen oder zu keiner bewussten Nutzung von Nagellack. Das war dann wirklich dann die Journey, die du dann durch die Recherche entdeckt hast, oder?
Ja, also am Anfang war ich einfach, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich weiß nicht, ob du sowas schon mal in deinem Leben hattest, dass du mit irgendwas angefangen hast und du warst auf einmal so, wie so ein Hobby, so total on fire. Also ich habe in der Nacht angefangen zu recherchieren. Ich habe bis nächsten Mittag, bis mein Mann, kleiner Langschläfer, aufgestanden ist, durchrecherchiert. Ich habe angefangen, Excel-Tabellen aufzusetzen mit Inhaltsstoffen aus Kosmetikprodukten, Auswirkungen auf den Körper, Auswirkungen auf die Umwelt. Ich hatte einfach, also ich war einfach so richtig voller Energie und Leidenschaft bei diesem Thema dran. Und am Anfang war noch nicht direkt, ich will ein Produkt kreieren. Das kam eher, als ich herausgefunden habe, als ich mich mit anderen Produkten auseinandergesetzt habe, dass das, was ich gerne hätte, es gar nicht gibt. Kleiner Disclaimer, auch mit Gitti sind wir heute noch längst nicht da, wo ich gerne hin möchte. Ja, also ich habe mir dann damals ein runtergeschrieben, was für ein Produkt ich eigentlich gerne hätte. Da sind wir noch nicht, aber daran arbeiten wir. Aber so hat sich so ein bisschen dann die Reise ergeben, dass ich halt mich viel damit auseinandergesetzt habe und ich tatsächlich irgendwann eine ganz tolle, inspirierende Freundin habe, die irgendwann zu mir gesagt hat, ja Jenny, diese ganze Recherche, die ist ja cool, aber was machst du denn jetzt damit? Und da kam eigentlich die Idee, hey, ich könnte doch ein Produkt kreieren. Da war auch noch nicht die Idee, ich gründe jetzt oder so. Ja, also das war mir damals ja total fremd. Ich kam ja eher aus so einer klassischen Konzernwelt, hatte irgendwie außer mal auf ein paar Events irgendwie von Startups gehört, sonst gar nicht so viele Berührungspunkte damit. Das kam tatsächlich dann Schritt für Schritt. Und dann habe ich halt angefangen mit der Produktentwicklung und habe aber dann über einen anderen Kontakt auch damals von Grace gehört. Das ist ein Accelerator-Programm für Frauen mit Gründungsambitionen in Berlin. Und habe mich dann daran auch, also da beworben, hatte total Glück, dort auch angenommen zu werden. Und also kam so dann parallel irgendwie das Thema Produktentwicklung und dann eigentlich auch zu verstehen, was braucht es denn eigentlich noch drumherum, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und dann mehr das Verständnis, was es eigentlich bedeutet, sein eigenes Startup dann auch zu gründen.
Ja, und der Name Gitti, die gesamte Vision, ja, ist das ein Ergebnis, was sich daraus geschält und entwickelt hat, oder war das wirklich einfach so eine Step-by-Step-Entwicklung? Wie bist du vorgegangen?
Ja, also die Vision von uns ist ja wirklich, die Beauty-Industrie zu revolutionieren mit besseren Produkten für dich und für die Umwelt. Und das hat sich tatsächlich herauskristallisiert, schon ziemlich früh. Wo mir klar war, okay, ich liebe Kosmetikprodukte, ich liebe Nagellack, ja. Ich hätte ja auch damals sagen können, ich finde es raus, wie schädlich das Produkt ist und erzähle jetzt allen, bitte nutzt kein Nagellack mehr. Ich glaube aber, dass gerade Kosmetik so viel Freude und Spaß macht und dass aber leider es noch so viele Produkte am Markt sind, die leider wirklich schädlich für uns sind und für die Umwelt, gerade was Verpackungsmaterialien anbelangt oder die Wertschöpfungskette, wo das Produkt produziert wird etc. Und habe tatsächlich sehr früh für mich aufgeschrieben, was ich eigentlich in mir gespürt habe, was ich gerne machen würde. Habe mich aber ganz, ganz lange nicht getraut, das zu erzählen, weil ich habe gedacht, wenn ich das irgendjemandem sage, denken die, ich bin bescheuert. Also meine Vision, das Große, und das ist weit mehr als nur Nagellack, ja, also man soll sich dieses Jahr ein bisschen anschnallen, weil von uns kommt noch eine Menge mehr als nur Nagellack. Das war schon sehr früh klar, hat gedauert, bis ich das aussprechen konnte. Und zu Gitti, also zu dem Namen Gitti kam es tatsächlich als, ich habe ja dann an diesem Accelerator-Programm teilgenommen und da gab es ein Angebot von jemandem aus Berlin, mir meine Idee und meinen ersten Prototypen tatsächlich abzukaufen. Und das war ehrlich gesagt schon eine ganz imposante Summe, wo ich damals irgendwie schon so ein bisschen zucken musste, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich war alleine, ich saß zu Hause im Esszimmer und war so ein bisschen verführt und habe auch diese Gespräche geführt. Und an dem Abend, bevor ich dann halt die Entscheidung treffen musste, hat tatsächlich meine Mutter mich angerufen und meinte dann, pass mal auf, Fräulein, konzentrier dich mal auf dein Produkt. Ich möchte einen einzelnen Nagellack vor mich sehen und bis vorher Fokus mit deiner Energie auf die Umsetzung und nicht auf Gespräche mit Leuten, die das irgendwie abkaufen wollten. Und der Name meiner Mama ist Brigitte, kurzform ist Gitti. Und dann habe ich gedacht, okay, das Produkt bekommt deinen Namen. Und daraus sind natürlich mittlerweile weitaus mehr Gittis geworden als nur ein einziger.
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Vielleicht hast du die Antwort auf meine nächste Frage schon vorweggenommen, weil ich wollte fragen, was ist denn am Anfang in dieser Startup-Phase? Und du hast einen sehr dynamischen Prozess gehabt. Ich merke, du bist sehr impulsgetrieben und kommst von über die Materie ins Thema. Was sind die Key Findings und Learnings aus deiner Erfahrung heraus, wenn man so eine Startup-Idee geboren hat?
Ja, ich glaube, das Wichtigste Für mich, wenn ich zurückblicke, ist auf sein Bauchgefühl zu hören, weil wenn man mit was anfängt und ganz oft werde ich gefragt, ja, ich habe da so eine Idee, soll ich das machen, das gibt's doch schon. Ich glaube, man muss ganz tief in sich hineinhören, ob man das machen will oder was der Bauch einem wirklich sagt. Weil ich glaube, gerade wenn man was selber kreiert, es gibt so viele Herausforderungen. Ja, es läuft immer was schief, jeden Tag. Man muss, glaube ich, von ganz tief innen drin überzeugt sein, was machen zu wollen. Und man ist oftmals so damit beschäftigt, zu hören, was denken denn die anderen jetzt? Und es ist dann natürlich auch super, tolle Leute zu haben, die einem Hilfestellung geben. Ja, man soll sich ja davon nicht verschließen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das so ein ganz persönlicher Weg. Und da muss man lernen, auch mal seiner eigenen inneren Stimme wieder zuzuhören. Ich glaube, das haben wir ja ganz oft verloren. Wir sind ja alle immer so irgendwie so im Stressen, im Alltag. Du hast es auch gesagt, ne? Es ist stressige Tage und man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie zu hören, was andere denken oder was die meinen, dass man das. Ich glaube, innezuhalten und auf seine eigene Intuition und auf sein Bauchgefühl zu hören. Das ist so mein Key-Learning. Habe ich auch nicht immer bei jeder Entscheidung gemacht. Merke aber immer wieder zurück, damals hat man eigentlich mein Bauch schon gesagt, nee, ist nicht richtig. Und ich habe mich trotzdem verleiten lassen, es anders zu machen. Ich glaube, das ist mein Number One Takeaway. Und dann sich auch im zweiten Schritt wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen und dann überlegen, was kann ich gut und was kann ich gar nicht gut. Und da ganz offen zu sein und sich gerade für Sachen, wo man nicht so gut ist, ein ganz starkes Team an die Seite zu holen und Partner, die einem helfen, weil gerade wenn man sowas Großes vorhat, das kann man nicht alleine, ja. Da braucht man ganz tolle Partner und Partnerinnen an der Seite, die einen unterstützen und einem helfen. Das sind die zwei Punkte. Ja.
Vielen Dank für das Teilen dieser spannenden Learnings. Finde ich richtig stark. Sag mal, nimm diesen Herausforderungen, die in dieser konzeptionellen Phase noch so entstehen und welche kaufmännischen Hürden hattest du denn und wie bist du mit denen umgegangen? Das ist ja immer das Thema Investoren suchen, worauf hast du geachtet, was war wichtig?
Ja, also das ist ja interessant, weil ich bin ja eine Gründerin, ich saß ja nicht an meinem Küchentisch und habe einen Businessplan geschrieben nach dem Motto, wie werde ich am schnellsten reich, sondern ich habe mich ja passioniert in ein Thema geworfen und habe ja auf der Reise hin erst wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe in der Uni mal einen Businessplan geschrieben, aber in der Realität ist das doch immer anders. Natürlich, und das gehört zusammen, ja, wenn man was verändern will in der Welt, geht das nicht, also gerade jetzt in unserem Fall, wenn auch nicht ein ökonomisch funktionierendes Modell dahinter steht, ja. Also wir wollen Impact generieren, aber das muss natürlich auch wirtschaftlich Sinn machen, sonst funktioniert es nicht. Und da habe ich mir halt ganz schnell auch wahnsinnig viel Unterstützung geholt. Ich hatte schon sehr früh auch ganz tolle Business Angel mit an Bord, unter anderem Auxo. Das sind drei ganz tolle Frauen aus Berlin, die einen kleinen Fonds gegründet haben und insbesondere auch Gründerinnen oder Teams mit Gründerinnen im Team unterstützen. Und die saßen tatsächlich mit mir im Esszimmer und haben so meinen ersten rudimentären Businessplan mit auseinandergenommen und mir Feedback gegeben. Also ich glaube, solche Leute braucht man einfach an der Seite.
Stark. Sag mal, gerade weil du ja durch diese spannende Startup-Phase auch sehr unkonventionell und sehr impulsiv reingegangen bist, aber auf deiner Seite auch diese Corporate Experiences hast. Was können große Organisationen aus deiner Sicht von kleinen lernen, weil du jetzt beides ja kennengelernt hast und gestaltet hast und andersrum?
Ja, also was können große Organisationen lernen? Machen. Also wirklich, das war schon immer so ein Thema. Ich glaube einfach Schnelligkeit. Die Menschen, die ich im Konzern kennengelernt habe, die sind genauso teilweise energetisch und haben tolle Ideen, aber die manchmal das Konstrukt hindert es, Sachen einfach machen, auszuprobieren, umzusetzen. Ich glaube, bei Facebook habt ihr doch also einen Spruch, fail und fail fast oder irgendwie fail better oder irgendwie, ich hatte mal irgendwann. Ah, fail harder, ja, genau so.
Wir haben eine Fehlerkultur. Ja, da geht es um genau dieses better than perfect, ist ein anderes Poster von uns. Ne? Das spielt aber alles in eine ähnliche Richtung. Ja, es encouraged, Fehler zu machen und agil zu bleiben, auszutesten. Ne?
Ja, genau. Ich habe gerade daran überlegt, welches Poster ich mal da von euch gesehen habe. Ja, genau. Und ich glaube, das habe ich, glaube ich, ich sehe ich in einigen großen Unternehmen so diese Fehlerkultur, wirklich Fehler erlauben, das ist nicht wirklich gelebt. Da geht es eher darum, Fehler zu minimieren. Und ich glaube, dann kommt man nicht mehr so richtig ins Machen rein. Das glaube ich, ist das. Und was wir von großen Organisationen lernen können, lass mich mal überlegen. Also, was mir schon hilft, ist, ich hatte ja wirklich das Glück, auch wahnsinnig viel lernen zu dürfen, gerade was auch so Leadership Thematiken anbelangt, Teams zu managen, mit großen, komplexen Projekten auch umzugehen und bestimmt vielleicht auch das Thema Belastbarkeit. Also ich habe schon sehr früh in Projektrollen internationale Projekte verantworten dürfen. Und da ist dann auch schon, dann lernt man schon sehr große Themen zu handeln. Und ich glaube, das hilft mir heute bei uns auch in den entscheidenden Situationen ruhig zu bleiben, den Fokus nicht zu verlieren, sich wieder rauszuzoomen, ja. Also wenn was schief geht, dass man nicht irgendwie so im Problem hängen bleibt, sondern vielleicht nochmal einen Schritt zurücknimmt und das Ganze aus so einer Vogelperspektive zu betrachtet. Wir hatten heute tatsächlich genau heute Morgen ein Thema, wo in der Kommunikation was total schief gegangen ist und ich habe sofort gemerkt, boah, eigentlich bin ich total emotional und war so, oh, es hat mir total leid, will das sofort klären und dann aber lernen, in dem Moment sich einmal nochmal zu abstrahieren, Schritt zurückzunehmen, durchzuatmen, zu überlegen, okay, was ist jetzt das Beste, wie geht man rein? Ich glaube, das habe ich viel im Konzern auch, muss ich ehrlich sagen, ich hatte einfach einen unfassbar phänomenalen Chef und Chefin auch in meiner Zeit bei Coca-Cola und Henkel und da habe ich viel lernen können.
Ja, ich glaube, das Mentoring und der richtige Coach sehr hilfreich sein können auf dem persönlichen Entwicklungsweg. Und mal zurück zum Thema Beauty-Industrie revolutionieren. Ich finde das ja schon ein starker Claim, ja? Ein starker Anspruch. Ja. Aber ich finde es auch super. Dream Big ist übrigens auch einer unserer Leitmotti bei Facebook, ja? Und das ist genau richtig so, ja? Übrigens auch hier, what would you do if you weren't afraid? Ne? Das ist auch ein Wahrheit-Poster, also, was dich auch, sag ich mal, zum Glitzernagellack und zur initialen Idee geführt hat. Wo steuert eigentlich die Beauty-Revolution gerade als nächstes hin? Weil neben der Tatsache, dass ihr revolutionieren wollt, tut sich ja gerade im Beauty-Segment unheimlich viel, auch in der im Sentiment.
Ja, es tut sich was, aber noch längst nicht genug. Also ich glaube, das Tolle ist, dass es so viele neue junge Marken gibt, die ordentlich pieksen und die zeigen, dass man Produkte kreieren kann, die gleiche Leistung bringen. Das war ja oftmals das Thema, wo man gesagt hat, Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen, die bringen nicht die gleichen Leistungen. Ich glaube, da bewegt sich gerade einiges, dass auch der Kunde oder die Kunden besser verstehen, okay, die Produkte bringen die gleiche Leistung. Aber was ich komplett noch vermisse, ist wirklich ein Umdenken, gerade im Verpackungsbereich. Also Verpackung ist, ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause im Badezimmer aussieht. Das ist natürlich auch einfach Freude, ja, schöne Verpackungen anzuschauen. Aber guck mal, wie viele Plastikverpackungen da noch stehen. Ich glaube, da hat sich im Food-Bereich schon viel, viel mehr getan. Mhm. Und ich merke tatsächlich, dass gerade auch auf der Verbraucherseite das Bewusstsein immer noch nicht flächendeckend da ist, was konventionelle Beauty-Produkte eigentlich noch für Inhaltsstoffe haben. Also Stichwort, wie wirken die sich auf den Hormonhaushalt an? Wie schnell absorbiert der Körper? Also bei Nagellack ist es tatsächlich so, dass nach einmaligem Auftragen 2 Stunden später schon die Giftstoffe bei dir im Körper nachmessen kannst. Ja? Wenn ich das Leute erzähle, dann denken die sich so, das kann doch gar nicht sein. Also ich glaube aber grundsätzlich sind wir auf einer Bewegung, wo wir alle sensibler wurden, was ist im Lebensmittelbereich passiert. Und das schwappt jetzt immer stärker halt auch in den Beauty-Bereich. Und ich glaube, damit sich richtig dort was verändert, da bedarf es auch einfach einer Revolution, eines Neudenkens, wie Produkte zusammengestellt werden. Wenn du dir unser erstes Produkt anschaust, das ist ein Nagellack auf Wasserbasis. Ein Nagellack auf Wasserbasis. Also da müssen erstmal die Pigmente im Wasser stabil bleiben, dass sie sich nicht wieder vom Wasser trennen. Der muss nicht abwaschbar sein, ja. Dieses Produkt riecht noch nicht mal in der Nutzung. Also es ist was komplett Neues gedacht. Das hört sich immer total einfach an, ist aber wahnsinnig technisch und kompliziert. Also da ist schon ganz schön viel Gehirnschmalz von unserer Seite reingeflossen, überhaupt sowas überhaupt auf den Markt bringen zu können. Aber wie gesagt, da sollst
du mich hast du bekommen. Ich schaue es mir gleich auf jeden Fall an. Ja. Ich will das auch meiner Freundin vorstellen. Ich finde es spitze. Ja, herzhaft. Ich finde es super cool. Sag mal, weiterer interessanter Gedanke ist ja auch, und das hatte ich im Intro auch schon gesagt, die Power der Community und dass ihr eure Produkte als Co-Creation aus der Stimme und aus der Gemeinschaft der Community heraus quasi herausgeschält habt und entwickelt habt. Wie kam es dazu? Erzähl mal.
Ja, also am Anfang habe ich ja schon gesagt, da war ich mit so einer verrückten Idee und dann habe ich direkt gesagt, okay, das kann doch nicht sein. Geht das eigentlich nur mir so, dass ich davon keine Ahnung habe? Und dann habe ich tatsächlich damals über Facebook einen Fragebogen an Menschen, mit denen ich befreundet war und eine größere Zielgruppe geschickt. Die sollen mal beantworten, was die eigentlich wissen über Nagellack, und hatte damals tatsächlich schon über 400 Leute am Ende des Tages, Leute, die ich kannte und die ich nicht kannte, die mir geholfen haben, ein bisschen besser zu verstehen, was ist eigentlich das Problem mit Nagellack. Und habe dann daraus eine Kundengruppe damals zu mir nach Hause eingeladen, zu so einer ersten ersten kleinen Research-Gruppe, Kundenbefragung, und habe immer verstanden, okay, viele Sachen, die mir vielleicht schon bewusst waren als Konsumentin, aber ich in dem Austausch mit den anderen noch viel mehr gelernt habe, ja. Und so ist tatsächlich dann auch unser erstes Produkt entstanden, und noch so spannender auch zum Beispiel unser Pinsel, den du im Produkt findest, war was, wo ich zugehört habe, was ist eigentlich das Problem beim Auftragen des Produktes, und festgestellt habe, der Pinsel ist ein Riesenthema, und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir einfach einen wirklich einzigartigen Spezialpinsel, und das hat sich dann weitergetragen, dass ich dann damals mein erstes eigenen Account bei Instagram aufgemacht habe. Sehr peinlich, weil dann am Anfang irgendwie nur 7 Follower, davon irgendwie 7 Freunde, und habe dann aber irgendwie in die Community reingefragt, wenn ich Fragen hatte. Angefangen von, welche Flasche soll ich nehmen, bis hin zu, wo soll ich eigentlich meinen Flyer drucken lassen, was mache ich eigentlich, wenn meine erste Charge an Produkten nur halb angefüllt zu Hause ankommt. Also ich habe alle Hochs und Tiefs mit meiner Community geteilt, und tatsächlich auch heute, wenn wir Produkte entwickeln, ich habe ja vorhin schon verraten, es geht in weitere Segmente bei uns, arbeiten wir ganz eng mit der Community. Wir haben mittlerweile ja knapp 80.000 Follower auf Instagram und haben auch eine etwas engere Liste an Kunden und Kunden, wo wir auch dann zum Beispiel Produktsamples beurteilen lassen, das Feedback bekommen, das fließt dann wieder in die Produktentwicklung mit ein, und ja, das ist ein ganz fester Bestandteil. Oder zum Beispiel, wenn wir an Kampagnenideen oder Themen arbeiten, die für uns sehr wichtig sind, wir räumen ja auch sehr viel auf mit dem Stereotyp von Beauty, kommt ganz viel Input aus unserer Community, oder Verpackungsmaterialien, wenn wir was neu gestalten wollen, zusammen mit der Community. Also das ist einfach ein Gedanke, den wir konsequent über eigentlich jeden Themenbereich durchdenken.
Sag mal, bei dieser Co-Kreationsthematik und den Insights, die ihr gewonnen habt, sowohl auf wahrscheinlich, was ist relevant, was spricht die Community an, dieses Pinselproblem, ja. Um das mal herauszustellen, was waren die Core-Insights, die vielleicht nur durch die Community entstehen konnten und nicht anders? Was waren so die Key-Features?
Auf dem Produkt jetzt genau bezogen oder grundsätzlich? Ja, also auf jeden Fall der Pinsel.
Was an dem Pinsel? Das interessiert mich ja dann doch.
Ja, also wie der Pinsel geformt sein muss, dass du eigentlich mit einem oder maximal 2 Pinselstrichen die Farbe komplett auf deinen Nagel bringen kannst. Ja, also es gibt ganz schmale Pinsel, da musst du 3 bis 4 Mal Farbe auf den Nagel bringen. Oder es gibt zu breite Pinsel, oder das Pinselhaar wird geeky, ne? Das Pinselhaar ist vielleicht super. Zu borstig oder zu weich, weil dann bekommst du Striemen auf dem Nagel. Also wie eigentlich diese ganze Pinselform gestaltet wird sein muss, oder zum Beispiel auch die Länge des Pinsels, ja, damit du den gut in der Hand halten kannst. Das war was, wo ich sehr viel aus der Community gelernt habe. Da war ich, glaube ich, so ein bisschen stumpfer, weil ich irgendwie dachte, okay, Auftragen passt schon. Und das Team lacht sich mittlerweile ziemlich kaputt, weil die sagen, ich bin so ein Pinsel-Nerd geworden. Wir haben mal einen Blind-Test gemacht. Die wollten den Pinsel umstellen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das testen. Und alle haben gesagt, nein, du merkst nicht den Unterschied. Und dann haben sie mir die Augen verbunden. Und dann haben sie mir so Pinsel vorgehalten. Dann durfte ich nur mit der Fingerkuppe auf den Pinsel oben drauf tippen und musste sagen, welcher unser ist und welcher nicht. Ich könnte wirklich, hätte bei Wetten, dass auftreten können, weil ich habe sofort unseren Pinsel rausgefühlt. Also wenn es mit Gitti und der Revolution irgendwann nichts mehr wird und es nochmal eine Wiederauflage von Wetten, dass gibt, dann siehst du mich auf jeden Fall da.
Denkst du, dass dieser Pinsel und dieser Insider aus der Community kam, schon entscheidender Treiber für euren Erfolg war?
Oder ja, nicht? Total. Weil am Ende des Tages geht es ja darum, also es geht um das Produkt, aber es geht auch um das Produkterlebnis. Und zum Beispiel beim Nagellack war es auf der einen Seite, ich war sehr fokussiert auf die Inhaltsstoffe, diese zu optimieren. Aber aus unserer Community kam das Thema Deckkraft, Auftragen, wie lässt es sich auftragen? Und das Gesamtergebnis führt dann dazu, dass du halt ein Produkt kreierst, was Leute gerne benutzen und wieder benutzen. Also das war total entscheidend.
Ich finde das stark, was du sagst, und das bestätigt auch halt einen anderen Gast, den ich auch ganz inspirierend fand, auch ein junger Gründer, Johannes Kliesch von Snox. Der sagt halt, es sind die feinen Details, auf die halt nicht geachtet wird, ne? Und er hat mich damit auch total bekommen. Er sagt halt bei der Unterhose, was stört dich denn da? Und es ist das tatsächlich so, dieses Innenetikett. Ja, egal wo es sitzt, es ist immer irgendwie, und das Problem war mir gar nicht. Genau. Ja. So, und das war mir irgendwie gar nicht so bewusst und so gewahr. Und er sagt halt, das wäre der Core USP gewesen. Also einer der Core USPs, mit dem man dann halt auch die Kommunikation betrieben hat. Ne? Das fand ich auch spannend. Ne?
Ja, interessant.
Ne? Aber sag mal, war das auch dann einer der kommunikativen Startpunkte? Wie habt ihr dann das Marketing drauf aufgesetzt und aufgebaut? Also Community etablieren, Community gründen ist schon klar, aber welche Marketingstrategie hat sich daraus abgeleitet?
Ja, also um ehrlich zu sein, war das auch alles so ein bisschen viel Bauchgefühl. Ich habe ja damals dann, ich saß in meinem Esszimmer, ja, habe an diesem Produkt gearbeitet, hatte meinen Instagram-Kanal und habe darüber kommuniziert und habe viel geteilt und die Community wuchs und irgendwann war klar, okay, es gibt irgendwann den Tag, wo ich dieses Produkt launchen werde. Habe damals also einen Shop aufgesetzt auf Shopify, wo ich die Möglichkeit integriert hatte, wenn du von dem Produktlaunch jetzt wissen möchtest, trag dich schon hier auf dem Newsletter ein. Das heißt, mit jedem Kunden, mit dem ich Kontakt hatte, der dann schon auch auf unserer Website war und der das spannend fand, auch die Reise, der hat sich dann auch schon mal auf dem Newsletter eingetragen. Und ich habe in dieser Zeit ganz viel Austausch mir geholt. Es gibt eine ganz tolle Beauty-Insiderin in Berlin, Miriam Jax. Die wollte ich damals unbedingt mal kennen. Dann habe ich auch wieder über Facebook einen Aufruf gemacht. Wer kennt Miriam Jax und kann mir ein Intro machen? Dann kam irgendjemand, konnte das. Dann durfte ich sie damals kennenlernen. Und ich hatte halt ganz viele tolle Menschen, die dieser Reise gefolgt sind, aus der Industrie dann. Und die dann auch erzählt haben, hey, da es gibt's Jenny, die arbeitet an dem Produkt und schaut euch das mal an. Und so habe ich immer mehr Leute praktisch auf meinem Kanal gewinnen können, aber natürlich auch auf dem Newsletter, so dass ich vor dem offiziellen Launch schon über 1000 Leute auf dem Newsletter hatte. Und dann tatsächlich gab es den D-Day, ja, den Tag, an dem ich den Shop geöffnet habe. Und dann war es tatsächlich so, dass innerhalb von 2 Stunden alle Produkte ausverkauft waren, die ich dann eigentlich für 9 Monate eingeplant habe. Und ich glaube,
ein guter Start, ne?
Ja, das war ein bisschen aufregend, weil ich saß noch so vor dem Rechner zu Hause und ich war ein bisschen aufgeregt und meine Mutter rief nochmal an und sagte so, ja, da bin ich mal gespannt, wann so die erste Bestellung reinkommt. Und ich dachte, ich kannte nur den Fall von einer großen Gründerin aus den USA, die hat auch damals ihren Shop geöffnet, da passierte irgendwie die ersten Monate erstmal gar nichts. Da dachte ich mal, bin gespannt, was kommt. Und dann auf einmal, bei Shopify gibt's aber so ein Klingen, wenn so eine Bestellung reinkommt, auf einmal macht so Klingen und ich so, wow. Und dann sehe ich so eine Deutschlandkarte und dann macht's auf einmal, also geht's auf in Berlin, Hamburg, Köln, überall. Und ich sag, was ist denn jetzt los? Und ich habe dann nur das gefilmt, hat mein Mann angerufen, ich so, oh mein Gott, ich hatte ja auch überhaupt nicht geplant, wie sollen jetzt all diese Produkte verpackt werden? Ich habe ja diese ganze Verpackung alles selber gemacht. Das heißt, die nächsten paar Nächte waren meine Freunde vollends im Einsatz, weil wir mussten ja auch gucken, dass wir diese ganzen Produkte dann zeitnah rausbringen. Und ich glaube, der Erfolgsfaktor ist, wir lösen ein Problem, für das der Kunde, entweder es gibt schon Leute, die wissen darüber oder der wusste noch nicht darüber Bescheid. Das heißt, wirklich was zu lösen, wo der Kunde ein Problem mit hat, dann der Erste auf dem Markt sein, der so eine Innovation anbietet und dann total den Fokus auf den Kanälen, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist, und das ist im Hauptkontext Social Media. Und dann hat sich von da aus tatsächlich, das ist so ein bisschen wie Word of Mouth, über Influencer, wir haben wahnsinnig viel PR bekommen, von Deutschland bis nach Japan, Fernsehen, Social Media rauf und runter, und ja, so ging es dann tatsächlich weiter.
Das klingt ja auch nach so einer, wie soll ich sagen, Entwicklung, die sich auf dem oder nach einer Strategie, die sich auf dem Weg ergeben hat, nach vorne gerichtet. Habt ihr da einen konzertierten Marketingplan? Welche Rolle spielen Creators? Habt ihr überhaupt so etwas wie eine Marketing-Flowchart, oder wie geht ihr ran?
Ja, also mittlerweile, also das war ja im April 2019, wir haben ja gerade unseren zweiten Geburtstag gefeiert. Mittlerweile geht die ja nicht nur noch in Deutschland, sondern mittlerweile schon in einigen europäischen Ländern. Ja, haben wir, aber wir setzen immer noch auf das Vertrauen, was uns dahin gebracht hat, nämlich unsere Community. Das heißt, unsere Community wächst natürlich. Wir arbeiten viel mit Content-Creatern zusammen, weil bei uns geht es natürlich um die, also das Produkt erfahren, die Farben, die Texturen, das kann man natürlich super zeigen in Videos, in Bildern etc. Und wenn du mal auf unsere Website gehst, Gitti Conscious Beauty, dann siehst du, die ganzen Bilder, die du da siehst, sind gemeinsam mit unserer Community entstanden. Wir haben ein eigenes Creative Studio in-house, wo wir den ganzen Content, also Text, Bilder, Videos selber kreieren, weil wir das als so, das ist so die Essenz unserer Marke, ja, dass die andere Visualität, die viele versuchen, wow, mittlerweile nachzumachen, aber ich glaube, das geschulte Auge sieht sehr stark und erkennt den Gitti Spirit. Das machen wir, und für die Community ein riesen Part sind natürlich für uns Influencer, mit denen wir ganz partnerschaftlich zusammenarbeiten, weil viele Influencer haben ganz starke Communities im Nachhaltigkeitsbereich, im veganen Bereich, aber auch im Beauty-Bereich, im Lifestyle-Bereich, und da partnerschaftlich mit die Community gemeinsam zu vergrößern, ist für uns total essentiell. Das heißt, es spielt eine Riesenrolle. Und gleichzeitig natürlich auch Paid Social Advertising, weil dort kann man natürlich insbesondere das Produkt, die Texturen toll darstellen. Also gerade Bewegbild ist für uns super. Wenn du Bilder siehst, wo der Nagellack läuft, oder du siehst den Pinsel und die Texturen, ja, das ist schon fast so yummy, ja. Da bekommt man richtig Lust, eine neue Farbe
aufzutragen. Foodier Look.
Ja, genau, ja. Genau. Und das stark. Ist natürlich essentiell für unser Marketing.
So eine Sache, die ich ganz stark fand, die du gesagt hast, ist so, dass ihr die Produktion der Creatives halt selbstverständlich irgendwie in-house macht, weil das halt die Essenz eurer Marke ist, ja. Und ich glaube, für viele Organisationen ist das eher so eine prozessuale Frage. Wie können wir denn agiler sein? Wie können wir das mit den Kosten zu den Creatives? Aber für dich ist es einfach so selbstverständlich, ja klar, machen wir den Content selbst.
Ja. Wir bekommen die Frage natürlich auch immer wieder gestellt. Mhm. Also, was macht uns besonders? Das sind unsere Produkte und innovative Produkte, die wir selber entwickeln. Aber es ist aber auch die Marke und die Visualität, die Sprache, diesen Purpose, den wir haben, und dass, wenn du uns irgendwo siehst, dass du weißt, dass es Gitti. Und ich finde immer die Sachen, die eine Firma, die dafür sorgen, also die Essenz deiner Firma sind, die musst du in-house haben. Wir sind jetzt nicht die Firma, die dir sagt, okay, du hast am allerschnellsten dein Produkt zu Hause und deswegen müssen wir die ganze Logistikkette in-house haben. Nein, das brauchen wir nicht. Aber die Essenz, die muss bei uns bleiben. Und ich habe Paula ist meine allererstes Teammitglied. Die hat über ein Jahr kostenlos mit für mich gearbeitet, weil ich konnte überhaupt noch nicht zahlen. Und die leitet als Kreativdirektorin unser Creative Studio. Und die lebt natürlich diese Marke von dem allerersten Moment. Also das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass gerade solche Dinge, die so ganz authentisch sind und die viele Emotionen übertragen, das muss jemand machen, der diese Marke richtig fühlt. Und Paula kennt halt von der ersten Sekunde das bis heute und verantwortet mittlerweile auch das gesamte Team.
Ganz starke Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Das ganze Thema Female Leadership und Female Empowerment hat dich ja auch schon in der Konzernkarriere begleitet und du hast dich da sehr stark engagiert. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Einblick dazu geben. Was tust du? Weshalb ist dir das Thema wichtig? Wie lebst du es vor allem bei Gitti?
Ja, also ich glaube, das geht ja nicht nur in Richtung Female. Ja, ich glaube, es geht grundsätzlich unter Empowerment an der Seite stehen und Leuten zujubeln und anfeuern und nicht zutrauen, dass sie Sachen machen können, von denen sie vielleicht selber nicht dachten, dass das geht, ja. Wenn mein Mann mir nicht so zugejubelt hätte, dann würde ich jetzt heute nicht hier sitzen. Und ich glaube, das ist eine Essenz. Ich glaube, im Konzern habe ich konzeptionell verstanden, was braucht es denn? Also so Mentoring, Coaching etc. Aber bei Gitti ist es noch viel mehr, glaube ich, aus dem Herzen heraus, Menschen Dinge zuzutrauen, von denen sie vielleicht selber nicht denken, dass man das kann. Und ich glaube, das ist bei uns ist so Empowerment ein ganz wichtiger Essenz der Firma. Und das gilt von einem Praktikanten bis hin zu tatsächlich auch ich in meiner Rolle, ja, dass man einfach an jemanden glaubt. Und selbst wenn mal richtig was schief läuft, ja, dass man einfach darüber diskutieren muss, okay, was ist passiert, wie können wir die Sachen wieder besser machen, aber dass da irgendwie nicht ein Kopf fliegt, ja. Und ich kenne Gespräche tatsächlich auch, oder auch manchmal kriege ich Szenarien von neuen Teammitgliedern geschildert, die von anderen Firmen zu uns kommen, die meinten so, boah, dann wurde es, irgendwann hat jemand geschrien oder ist ausgerastet oder sowas. Ich glaube, das hilft dir in so einer Situation halt auch gar nicht, ja.
Überhaupt nicht.
Ja.
Vielen Dank für das Teilen. Das ist wirklich super insightful und ich finde das echt richtig stark, wie klar du auf den Themen aufgestellt bist und trotzdem so eine ja impulsive und auch offene Art und Herangehensweise hast und auch diese einfach mal machen Mentalität. Ne? Wir haben bei uns eine vergleichbare Kultur und versuchen das eigentlich auch mit entsprechenden, ja wie soll ich sagen, kulturellen Werten zu treiben, ne? Move fast and be bold, oder auch what would you do if you weren't afraid, ne? Und versuchen halt auch das aus der Komfortzone herausschwimmen zu motivieren, weil wir eigentlich auch klar da glauben, dass durch dieses Empowerment und aus der Komfortzone herauszuschwimmen die größten Wachstums- und Lernkurven entstehen und auch das persönliche Wachstum einfach auch getriggert wird, ne? Stark. Liebe Jenny, wir müssen halt wegen der Zeit so ein bisschen drauf achten, dass wir unser Gespräch zu meinen wiederkehrenden Must-Ask-Fragen kommen, ja.
Okay.
Und die erste davon wäre: Was war dein größter Manager- oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt?
Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich die Frage schon vorher sehen konnte und da habe ich mir gedacht, okay, jeden Tag ist eigentlich einer. Ich habe dann nochmal versucht, du hast ja gesagt, okay, gib mal ein konkretes Beispiel. Ich würde sagen, wahrscheinlich für mich, Kommunikation ist mit das Herausforderndste, weil das ist ja am Ende des Tages die Essenz von allem, jeden Tag, ja. Was kommunizierst du, wie kommunizierst du? Um ehrlich zu sein, glaube ich, merke ich aber, jeden Tag, wenn ich den Tag Revue passieren lasse, oh, das hätte ich nochmal anders machen können, weil ich vielleicht kennt man das, man ist gestresst, man denkt, boah, man muss dem anderen noch schnell sagen das, dann haut man das raus und der andere war aber völlig woanders und denkt sich so, hey, was meinen die jetzt gerade damit? Dann hat man den gerade damit total überfahren und gerade jetzt heute, wo wir alle von zu Hause aus arbeiten, und du nicht mit jemandem in einem Raum bist, kann dann schon mal passieren, dass der andere sich denkt, oh, was war das denn jetzt? Irgendwie ist vielleicht demotiviert, slackt dann vielleicht irgendwie jemand anders irgendwie in der Firma an, muss sich erstmal darüber austauschen, anstatt dass man überhaupt das direkt klärt. Also ich merke immer mehr, wie essentiell eigentlich Kommunikation ist und bei der Kommunikation zu verstehen, wo hole ich eigentlich den anderen gerade ab? Also ich hatte heute Morgen den Fall, wo ich irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt ganz schnell meiner Co-Geschäftsführerin nochmal eben eine Information mitgeben. Habe das dann so reingerufen, habe gedacht, okay, ich mache das in 30 Sekunden, dann bin ich wieder raus und habe aber gemerkt, damit habe ich die total verletzt, weil das einfach, das war, glaube ich, sie kam gerade von einer ganz anderen Themen, hatte was ganz anderes im Kopf. Und sowas kann dazu führen, dass man eigentlich die Themen nicht anstößt, sondern eher manchmal verlangsamt, weil der andere ist irgendwie, regt sich vielleicht auch gerade dann darüber auf, was man da irgendwie gesagt hat und so. Ich glaube, den Schlüssel dazu weiß ich nicht. Ich glaube, dieses Gefühl zu etablieren, zu verstehen, wo hole ich den anderen gerade ab? Und was ist vielleicht für den anderen wichtig? Aber sich am Ende des Tages auch frei machen, weil ich glaube, das ist gerade, wenn man ja auch was aufbaut, es passieren so viele Dinge, man kann halt nicht immer alles richtig machen. Es geht halt immer was schief und ich glaube, das Relevanteste ist, Was ich gelernt habe, ist, dass man in der Lage ist, sich zu entschuldigen, wenn man was falsch gemacht hat. Ich habe gemerkt, dass ich jemanden verletzt habe heute Morgen. Das hat dann irgendwie kurz gedauert. Dann habe ich gedacht, oh, musst du jetzt nochmal anrufen? Ja, muss ich. Ich muss mich entschuldigen, sorry. Ich habe dich da gerade irgendwie überfahren, das wollte ich nicht. Und ich glaube, die Fähigkeit zu haben, dazu zu stehen. Also Kommunikation, merke ich immer mehr, ist so das Mantra eigentlich von allem, was eine Organisation zusammenhält, was den Erfolg auch von Projekten bedarf. Und es geht nicht immer glatt, man kommuniziert auch mal falsch, aber die Fähigkeit zu haben, sich auch das einzugestehen, ich glaube, das ist wahnsinnig relevant.
Hm. Vielen Dank, finde ich einen super starken Insight oder auch einen Gedanken, den du da teilst. Und ich glaube, die perfekte Kommunikation oder die Herausforderung, immer optimal zu kommunizieren, das ist eine Journey. Ich glaube auch nicht, dass man da auslernen kann. Ja.
Ja.
Und ja. Ich glaube, das hängt immer mit der Reflexion an. Ne? Und du hast was ganz Richtiges gesagt. Der Stress ist halt oftmals Gegner der Empathie. Ja, Stress macht ja auch oft ungeduldig. Ne? Und dann kommst du dann zu dem Punkt der kommunikativen Empathie. Und da muss man, glaube ich, individuelle verschiedene Mechaniken oder Methoden entwickeln. Ne? Aber es fängt, glaube ich, immer mit der Reflexion an. Also erstmal super, vielen Dank für diesen Gedanken.
Ja, und dann, ich meine, du kennst mich jetzt ja auch so ein bisschen. Ich bin natürlich jemand, ich bin ja total energetisch, ja. Manchmal, ich sehe halt immer Chancen, ja. Ich sehe immer, ach ja, das kann man, dann denke ich gar nicht daran, was das jetzt für noch drei andere Bereiche hinten bedeuten kann. Ich glaube, irgendwann bedarf es auch wahrscheinlich so ein bisschen, sich einzugestehen, wer man auch ist, ja. Wenn ich konstant versuche, dagegen zu arbeiten, dass ich mal ein bisschen ruhiger werde, das wird schwierig. Ich glaube, ich muss gucken, dass mich jemand ausbalanciert, ja. Gerade jemand, der eng an mir dran ist und wahrscheinlich andere Menschen auch dafür zu sensibilisieren. Ich bin einfach jemand, du kannst mich morgens um 4 Uhr wecken und du hast die gleiche Laune, die ich gerade habe. Mein Bruder ist irgendwie das Morgenmuffel, das ist ganz schlimm, war das immer für den. Ich sehe immer Chancen, ich habe immer viel Energie und muss immer gucken, dass man dann irgendwie nicht immer alle dann gleich damit überfährt und überrollt.
Super, vielen Dank. Du, welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
Leidenschaft, Nummer 1. Riesengroßes Interesse und fast schon so ein bisschen so eine Geekiness, sich Dinge durchzuwühlen wie so eine Maus durch einen Käseleib. Und das Verständnis, dass ich gut weiß, was ich kann, aber dass ich auch verdammt gut weiß, was ich nicht kann und dafür Leute an meiner Seite habe, die das ausgleichen.
Danke für die Offenheit zu dieser Frage und ich finde, ich kann dem nur zustimmen, ich spüre so viel Passion und Dedication und Commitment, Engagement, Accountability, all die Sachen, man sagen würde als moderner Personaler, wow, ganz viele tolle Behaviors, die du zeigst und würde ich sofort alles unterschreiben, das ist echt, macht mega Spaß mit dir zu sprechen. Kommen wir zu der Frage Facebook-Hack, welche Solution findest du auf unseren Plattform am wichtigsten, hat dein Business am meisten beeinflusst?
Ja, wir waren ja glücklicher Partner eines ganz tollen Programms auch von euch, das sich ja mit jungen Startups auseinandersetzt, eine Art Accelerator, was uns einfach unfassbar geholfen hat, die Plattform besser zu verstehen. Ja, das war natürlich phänomenal. Ohne die Möglichkeit von Paid Social Advertising und auch bei euch auf der Plattform, glaube ich, wären wir einfach nicht da, weil es einfach für uns super ist, unserer Zielgruppe, ja, also die Zielgruppe so einzuschränken und zu definieren, das Produkt zu erklären im Bewegbildformat, im Bildformat, was für uns einfach unfassbar ist. Und ich glaube, habe ich ja vorhin schon gesagt, die allererste Aktion auf der Giti-Reise war ja damals auch mein Fragebogen, den ich irgendwie aufgesetzt habe und den ich irgendwie geteilt habe. Also
Knaller.
Ja, ich glaube, ohne das wären wir heute nicht da. Und es ist auch natürlich gerade auch Paid Social Advertising ist natürlich auch ein fester Bestandteil unseres Marketingplans und der Kommunikation.
Sau cool. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
Ja, also eine Sache, die mich natürlich so krass umtreibt, ist, und das merke ich immer mehr, wir kamen, glaube ich, ganz am Anfang schon mal drauf, ne, der kaufmännische Aspekt. Also die Verbindung von ökonomisch erfolgreich oder wirtschaftlich erfolgreich mit starkem Impact. wie schaffen wir es, das noch mehr in unserer Gesellschaft zu verankern? Weil ich glaube, ich spreche mit ein paar Gründern und ein paar sind unfassbar passioniert und schaffen genau das, ja, beide Dinge mit zueinander verknüpfen. Und dann gibt's aber auch beide anderen Extreme, ja, die wo nur ökonomischer Erfolg und irgendwie egal was mit Impact und dann irgendwie total viel Impact, aber ohne ökonomischen Erfolg ist manchmal dann auch nicht, wie geht's das dann langfristig? Wie schaffen wir das eigentlich so eine in der Gesellschaft noch stärker zu etablieren und wie schafft man es eigentlich eine Generation auch von Gründerinnen und Gründern mit diesen Tools und Werkzeugen auszustatten, auch mit Investoren und Partnern etc., die eigentlich diese Themen, egal in welchem Industriezweig, voranbringen können. Das sind so Themen, da würde ich wahnsinnig gerne mal Gedanken hören, wie man das machen kann. Also ich glaube, am Ende des Tages nur, wenn wir so denken, können wir eigentlich auch das, was wir gerade haben, langfristig und den Generationen, die nach uns kommen, zur Verfügung stellen. Ja, und das heißt, das miteinander in Einklang zu bringen und an beiden Themen Spaß zu haben, das fände ich wahnsinnig spannend zu diskutieren. Ich glaube, da wird doch fast keine Stunde für ausreichen.
Das glaube ich dir auch, Jenny. Das reicht ja bei uns auch kaum aus. Und ich würde auch dem Gespräch gerne zuhören. Ich finde, dass du wirklich super ganzheitlich an die Themen reingehst. So eine super spannende, ja, wie soll ich sagen, Mixtur hast aus total strukturiert und durchgecheckt, aber auch impulsiv und emotional und mit Passion und Spontanität daran zu gehen, mit diesem ja unglaublichen Drang einfach zu machen und zu schaffen. Da hilft dir sicherlich auch deine persönliche Ungeduld, ja, das ist dann in dem Moment Stärke und vielleicht auch eine Challenge für dich zugleich, ja. Hat mir mega Spaß gemacht, das Gespräch, Jenny. Vielen Dank, dass du da warst und so viele Erfahrungswerte und deine Leidenschaft mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke.
Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt ihr uns wie immer auch gern per Mail an dasfacebookupdate@fb.com. Ich wiederhole dasfacebookupdate@fb.com in einem Wort. Und dann können wir auf eure Bedürfnisse, Lob, Kritik und Anregungen natürlich auch eingehen. Und lasst uns auch gerne wieder mal eine Bewertung auf iTunes da und gebt uns Feedback, was wir noch besser machen können oder welche Gästinnen hier unseren Talk ihr gerne sehen würdet und welche Fragestellungen ihr euch wünscht. Und abonniert natürlich unseren Podcast-Channel auf der Lieblings-App eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.